Herzlich willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Und wir wollen wieder Fragen behandeln in dieser heutigen Folge. Dazu ist der Olaf Schröbe wieder bei mir. Wir hatten ja, wenn du dich erinnerst, vor einiger Zeit schon mal ein paar Fragen gemacht. Und da sind auch so viele Zuschauerfragen gekommen, dass wir einfach noch ein paar machen. Macht mir auch immer wieder Freude mit dir, darüber zu sprechen. Und die Fragen sind auch sehr, sehr interessant. Und wenn unsere Techniker daran denken, könnten sie vielleicht jetzt unten nochmal irgendwo hier einblenden, die Adresse, wo die Zuschauer die Fragen hinschicken können. Denn wir freuen uns immer über Fragen. Denn allein, man lernt schon dadurch, dass man diese Fragen hört und was sucht. Und das ist, glaube ich, für alle immer ganz interessant. Also auch für uns beide, denke ich. Schauen wir uns mal die erste Frage heute an. Hier heißt es: Mit seinem Tod hat Jesus Satan besiegt. Warum wurde da nicht gleich ein Schlussstrich gezogen? Warum noch weitere 2000 plus x Jahre Mord und Totschlag? Stimmt, wir wissen aus der Bibel, dass Christus am Kreuz gesiegt hat über den Teufel. Warum hat Gott nicht gleich gesagt, okay, stopp, am Kreuz wurde gesiegt und jetzt beenden wir die Weltgeschichte?
Ja, die Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt. Ja. Deswegen, Gott hätte ja so viel Leid und so viel Probleme und Not, Nöte dieser Welt ja abkürzen können. Ja. Aber das geht noch weiter. Man kann noch einen draufsetzen. Man kann fragen, warum hat Gott über 4000 Jahre gewartet? Von dem Sündenfall, ungefähr 4000 Jahre, vom Sündenfall bis der Messias gekommen ist. Hätte Jesus nicht schon nach 100 Jahren kommen können oder nach 200 Jahren oder nach 500 Jahren oder 1000 Jahren?
Haben wir gleich die nächste Frage.
Ja, genau. Also von daher, es ist die Frage, warum lässt Gott so viel Zeit? Ja. Natürlich ist Gottes Zeitplan immer richtig. Gott macht niemals einen Fehler. Und es passt am Ende auch irgendwie. Aber es ist schon interessant, das ein bisschen herauszuarbeiten, was die Hintergründe dazu sind.
Mhm. Ja. Also was wir wissen, bevor die Menschen gemacht waren, gab es schon einen Krieg im Himmel.
Ja.
Das ist vielleicht schon mal gut zu wissen. Also da gab es schon irgendwie Leid, da gab es schon irgendwie Zwietracht.
Ja, richtig. Es ist ja der Fall Satans im Himmel ist ja schon da gewesen. Ja? Mhm. Und durch Satans Fall hat er natürlich dann das Böse mit auf diese Welt gebracht. Er hat auch die Menschen versucht und die Menschen sind gefallen in Sünde. Und das hat natürlich das ganze Elend mit sich gebracht. Die Erlösung hätte Gott auch kürzer machen können, das ist richtig. Aber ich glaube, die Erlösung hat mehrere Aspekte. Wenn wir nur rein von der technischen Seite das anschauen, von der Frage, dass die Schuld vergeben wird und irgendwie die Schuld jetzt gesühnt wurde und wir durch unsere Schuld vergeben bekommen können, hätte Gott das nach 2 Jahren machen können und dann wären nach 3 Jahren alle gerettet. Ja? Und dann hätte es erst 10 Menschen gegeben vielleicht, ja? Aber die wären auf jeden Fall alle gerettet gewesen. Aber ich glaube, das wäre das Problem der Sünde nicht aus der Welt gewesen. Sondern das Hauptproblem war, als Satan am Anfang gesündigt hat, als er im Himmel rebelliert hat, war das Böse des Bösen nicht sichtbar. Warum? Stellen wir das so vor. In der Bibel haben wir das nicht so genau beschrieben, aber Ellen White schreibt einiges darüber. Es ist sehr spannend zu sehen, gerade im Vorwort vom Buch Vom Schatten zum Licht oder auch das Buch Wie alles begann, ist das sehr gut beschrieben. Sie sagt, dass Satan am Anfang nicht frontal gegen Gott vorgegangen ist, sondern er hat gesagt, naja, was Gott sagt, ist es gut und sein Gesetz ist gut, aber man kann es noch besser machen. Ja, und natürlich, wenn man denkt, man kann noch was verbessern, dann, ja, und sagt er, guck hier, ich habe ein Modell für euch, hat er zu anderen Engeln gesagt, ich habe ein Modell für euch, wo wir noch besser leben können, noch freier leben können. Ja, das ist ja schon gut, was Gott macht, aber man kann es noch besser machen. Ja, also, und deswegen sind auch ein Drittel der Engel mitgegangen. Hätte Satan gesagt, hätten alle schon gesehen, wie böse das Böse ist und wie schlimm das Böse ist und welches Leid und welche Not und welche Probleme es alles geben wird, dann hätten viele Engel nicht mitgemacht. Aber jetzt war der Punkt da, dass sie es nicht erkannt haben. Und Ellen White schreibt, dass sogar viele Engel, die treu geblieben sind, haben es nicht verstanden. Sie haben Satans Einflüsterungen durchaus für glaubhaft gehalten. Aber sie haben trotzdem gesagt, nein, ich bleibe bei Gott. Ich glaube, dass Gott irgendwo schon das weiß und Gott schon richtig ist und wir vertrauen Gott mehr als dir, auch wenn wir nicht wissen, warum das so ist. Das heißt, Satan hat ja Gottes Charakter in Frage gestellt, dass Gott nicht Liebe ist, dass Gott nicht gerecht ist, er hat Gottes Gesetz in Frage gestellt. Und deshalb musste im ganzen Erlösungsplan auch Gottes Charakter offenbart werden und Satans Charakter offenbart werden. Und dafür braucht man Zeit. Hätte Gott nach 5 Jahren die Erlösung, den Erlöser geschickt und den Erlösungsplan durchgezogen, und dann wäre Gottes Charakter nicht so offenbart worden. Ich denke, durch die ganzen 4000 Jahre könnte man sehen, welche Menschen sich mit Satan verbinden und dann immer mehr da hineinkommen, wie schlimm das wird. Gerade die Menschen von Sintflut waren da sehr schlimm und es war sehr heftig, weil immer mehr der Abfall war. Und dass aber Menschen, die mit Gott leben, auch die Gottesbildlichkeit wiederhergestellt wurde in den Menschen. Und dieser Kontrast war ziemlich deutlich. Und ich denke, am deutlichsten war dieser Kontrast, als Jesus auf die Welt kam. Jesus war sündlos vollkommen, hat Gottes Liebe vollkommen ausgestrahlt. Und Satan hat selbst versucht. Ja? Und wie er versucht hat, selbst Gottes Volk und die Pharisäer und die hohen Priester für sich zu missbrauchen, für seine Ideen. Ja? Mhm. Und das war schon heftig. Ja?
Ich glaube, also du sagst, es musste, Gottes Charakter musste gezeigt werden. Ja. Ich glaube auch, dass der Charakter des Teufels offenbar werden musste.
Genau.
Also ich glaube, man musste sehen, dass er ein Lügner ist, ja, dass er ein Menschenmörder ist.
Genau. Und das hat man natürlich bei Jesu Tod am Kreuz gesehen, ja? Dass Satan Jesus ans Kreuz gebracht hat und dass er ihn hat versucht, ihn in allen Dingen zu provozieren, weil er dadurch hoffte, dass Jesus nachgibt. Aber gerade sein Provozieren war natürlich auch wieder in den Augen des ganzen Universums und der Engel war das furchtbar.
Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt, nee, Christus sagt ja, jetzt geht ein Gericht über diese Welt,
ja.
Da hat der ganze Himmel gesehen, ja. Satan ist ein Lügner.
Genau, richtig. Und das ist der Punkt, als Jesus am Kreuz gestorben ist, haben auch das ganze Universum, auch die nicht gefallenen Engel, haben das gesehen, Gott ist tatsächlich Liebe. Ja, wie Gott sich selbst hingibt, ja, und wie er Liebe ausgelebt hat. Ich denke, dass das Geschehen des Lebens Jesu und des Todes Jesu haben die Herzen der ganzen himmlischen Bewohner und der nicht gefallenen Engel wieder zu Gott hingezogen. Aber ich denke, es war nicht nur das Leben Jesu, es waren auch die ganzen 4000 Jahre vorher schon. Dass man auch hier schon sehen konnte, wie Gott Menschen veredelt hat. Ja? Ob das der Henoch war oder der Hiob oder wer auch immer. Ja? Dass die hier mit Gott gelebt haben und Gottes Charakter wiedergespiegelt haben. Ne? Und deswegen, glaube ich, das ist auch der Punkt, die Zeit war noch nicht reif, dass die Welt gerichtet werden sollte. Es gibt einen interessanten Bibeltext in Offenbarung 18, den können wir mal lesen, der das deutlich macht. Offenbarung 18 und dort Vers 4 und Vers 5. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, Vers 6, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken. Und in den Kelchen, denen sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Das heißt, hier sehen wir ein Gericht Gottes über Babylon. Gott hat lange Geduld mit Babylon. Das kann man aus den Versen davor erkennen. Aber irgendwann reichen die Sünden Babylons bis an den Himmel. Das heißt, hier kann man sich so vorstellen, dass es irgendwo das Sündenmaß eine gewisse Höhe erreicht hat. Wo Gott sagt, jetzt greife ich ein. Ja? Vorher ist Gott manchmal noch gnädiger, als wir das wären. Gott hat lange Geduld. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Ja? Ach, sehen wir auch im Alten Testament. Es gab einige Völker, wo Gott gesagt hat, das Maß ihrer Bosheit ist noch nicht voll. Amoriter waren es, glaube ich. Ne?
Zu Abrahams Zeiten, genau. Das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll.
Richtig, ja. Das heißt also, sie sollten, auch das Volk Israel sollte sie noch verschonen. Ja? Aber irgendwann kam der Punkt, beim Saul war es nachher, wo er das Gericht vollziehen sollte. Ja? Das heißt also, es gibt Punkte, wo Gott das Böse ausreifen lässt. Ja? Denn wenn er schon früher eingreifen würde, dann würden viele sagen, ja, was macht Gott denn da? Ja, das ist doch noch, die Menschen sind noch so, ja, noch so gut, ne? Aber nein, Gott lässt das Böse ausreifen, dass die Menschen so böse geworden sind, dass das so schlimm ist, dass ein Weiterleben dieser bösen Menschen mehr Böses als Gutes bewirken würde. Mhm. Für sie selbst und für die ganze Umgebung. Ja.
Und ich glaube, diese Spur sieht man sehr, sehr deutlich in der Geschichte.
Ja.
Also wir wissen es, also zum Beispiel bei der vorsintflutlichen Welt natürlich. Ja. Wir wissen es bei Sodom und Gomorra.
Richtig.
Wir wissen es bei verschiedenen Indianervölkern, Azteken oder so.
Ja.
Also die einfach so grausam waren, ja, dass Gott sie einfach ausgerottet hat.
Ja.
Genau. Aber er hat gewartet, ja, also um was zu zeigen.
Genau.
Und ich glaube auch, dass Gott wartet, um noch Menschen zu retten.
Ja.
Also er lässt Dinge noch zu, also vielleicht kann auch einer zur Umkehr kommen, mhm, vielleicht die Hure Rahab in Jericho.
Ja.
Er hat um sie gekämpft, mhm, und sie hat die richtige Entscheidung getroffen und wurde gerettet. Mhm. In einem Volk, das völlig abgefallen ist.
Genau. Und deshalb denke ich auch in der letzten Zeit, wenn der große Kampf zwischen Gut und Böse auf den Höhepunkt zuläuft, auch diese Manifestation des Wirkens Satans und Wirken Gottes ist notwendig.
Mhm.
Weil dann am Ende jeder sehen kann, wie böse ist Satan, was macht er alles und wie tut er die Gläubigen verfolgen, töten und alles Mögliche gegen sie wettern und wie kann Gott seine Kinder bewahren und wie kann Gott in ihnen seinen Charakter offenbaren.
Mhm.
Ja? Deswegen ist die Offenbarung Gottes in unserem Leben in dem Sinne eine Rechtfertigung Gottes, dass dadurch gezeigt wird, Gott ist da und Gottes Herrschaft ist gut, sein Gesetz ist gut. Und wenn wir so leben, dann ist das etwas, was zum guten Leben führt. Ja? Die Frage, am Ende werden sowieso die Bösen alle vernichtet. Warum macht Gott denn so lange? Aber es ist Folgendes. Gott will durch diese 6000 Jahre Menschheitsgeschichte das Universum, alle Wesen im Universum und auch alle dann geretteten Menschen impfen. Natürlich nicht so eine Corona-Impfung. Sondern,
danke für das Stichwort.
sondern er will sie gegen die Sünde impfen.
Mhm.
Eine echte Impfung. Und zwar, warum? Weil alle einsehen, die Sünde ist so schlimm und die Folgen der Sünde sind so furchtbar. Nie wieder und auf keinen Fall.
Mhm.
Das heißt also, dass die Abscheu vor der Sünde so in ihnen drin steckt, dass sie auch gar nicht, denn die freie Entscheidung wird immer noch da sein, die ganze Ewigkeit hindurch. Von daher könnte rein theoretisch könnte die Sünde irgendwann wieder aufkommen in irgendeinem Wesen, in irgendeinem Menschen. Aber weil wir so schlimm drin waren, weil wir so schlimme Dinge gesehen haben, weil Gott das so weit hat ausufern lassen, die Sünde, dass es alle erkennen konnten, ist die Abscheu so groß, dass niemand mehr wieder das, mhm, auch nur in die Gefahr kommt, das
zu tun. Und es musste ja auch so sein, ne? Also die Menschheit aß vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also die Entscheidung, ja, der Menschen war, sie wollen das Gute und das Böse erkennen.
Ja.
Gott wollte, dass sie das Gute erkennen, nur das Gute.
Ja.
Und die Menschheit wird verführt vom Teufel und entscheidet sich für das Böse zu erkennen. Jetzt muss, ja, Gott das Böse zulassen, auch wenn er es ständig begrenzt. Aber so, er muss es zulassen, damit es zumindest offenbar wird,
ja,
auch wenn uns das total wehtut.
Ja.
Ja. Und am Ende ist es ja so, also Gott könnte ja jetzt sagen, er könnte jetzt natürlich einen Schlussstrich ziehen,
ja,
also um die Frage hier zu beantworten, er könnte ja sagen, von hier Schluss, ich weiß eh, wie es ausgeht.
Richtig.
Und könnte sagen, aber Gott selber ist nicht derjenige, der am Ende sagen wird, dass es ist, sondern er setzt ein Gericht ein und in diesem Gericht setzt er die treuen Menschen ein.
Ja,
ja. Damit sie selbst,
ja, das Gericht ist nicht dafür da, dass Gott weiß, wen er erlösen will, wen er nicht erlösen will, das weiß Gott, mhm, sowieso schon.
Mhm.
Sondern Gott setzt das Gericht ein, damit wir in die ganzen Zusammenhänge Einblick bekommen. Damit wir erkennen, und zwar, das ist auch noch ein weiterer Punkt, es ist wichtig für uns, dass jeder Zweifel ausgeräumt wird. Das heißt, dass wir bei jedem Menschen, der gerettet wird, erkennen, dass das richtig war, die Entscheidung. Dass wir bei jedem Menschen, der verloren geht, erkennen, dass der Mensch tatsächlich selber schuld ist.
Mhm.
Das ist nicht Gottes Schuld. Wenn Gott Schuld in den Tod eines einzigen Menschen wäre, dann wäre Gott nicht gerecht. Und es muss aber im Gericht offenbar werden, ja, das Böse muss hier offenbar werden. Ja. Und deswegen macht Gott auch so lange Gericht. Im Himmel werden wir 1000 Jahre Gericht halten. Das macht er, damit wirklich alle Dinge aufgearbeitet werden, damit wir es erkennen, überzeugt werden. Ja. Und dadurch ist die Garantie, dass die Sünde nie wieder aufkommen wird. Das muss so sein. Das Gericht wäre es notwendig, damit die Sünde nicht wieder aufkommt.
Mhm.
Und auch diese 2000 Jahre von Jesu Tod bis jetzt sind notwendig, damit die Menschheit geimpft ist gegen die Sünde, damit die Sünde nie wieder aufkommt.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, alles beantwortet, was hier stand, genau. Dann nehmen wir die nächste.
Ja.
Eine Frage über die sieben Plagen, Offenbarung 16 ist das. Fallen die sieben Plagen auf einen Tag oder ist der Tag eine prophetische Zeit? Fragezeichen. Aber geschrieben wird Offenbarung 18,8. Offenbarung 18,8. Warum 18 habe ich gerade?
Ja.
18,8. Ah, das Gericht über Babylon hier. Mhm. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen. Tod und Leid und Hunger. Und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Gericht über Babylon. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen. Hier werden auch Plagen erwähnt, und zwar an einem Tag im Gericht über Babylon.
Genau. Nun prinzipiell gäbe es rein theoretisch drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, das ist wörtlich gemeint, dass es einen Tag lang dauert, die Plagen. Aber das wird ein bisschen schwierig werden, denn wir haben sieben Plagen beschrieben. Und die sieben Plagen in einem Tag, und da werden einige Dinge beschrieben, die auch in dem Kampf zwischen Gut und Böse ablaufen, ja, Kampf von Armageddon und so weiter, das ist ein bisschen schwierig in einem Tag zu sich vorzustellen. Das zweite wäre, dass das prophetische Zeit ist, dann wäre ein Tag ein Jahr, dann würden die Plagen ein Jahr dauern. Da würde ich nicht so gerne in der Zeit leben, ein Jahr lang die Plagen zu erleben. Das ist ja die Signalzeit zu Ende. Ja. Aber auf jeden Fall, das wäre die zweite Möglichkeit, aber ich denke, das ist von der Zeitdauer her. Es gibt welche, die glauben das. Das stimmt tatsächlich.
So, ja. Da würde ich nicht so gerne in der Zeit glauben. Ja, stimmt.
Wenn ich ein Jahr lang leben müsste und es gibt keine Gnadenzeit, ja, ich kann nicht mehr verkündigen und da kommen nur Plagen ständig und kein Mensch kann sich mehr bekehren. Ja, wozu ein Jahr? Ne? Auf jeden Fall, ich denke, beides ist nicht richtig.
Weder prophetisch noch buchstäblich.
Ganz genau. Ja. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass hier steht, dass es an einem Tag bedeutet, in einem Moment, überraschend, ja, kommt plötzlich über sie.
Okay.
Ja, und zwar, wir haben nämlich zwei andere Stellen noch, auch in Offenbarung 18, die auch davon sprechen, aber die es anders ausdrücken, nämlich Offenbarung 18, Vers 10, da steht, sie werden, und zwar die Könige auf Erden, werden stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Warum haben wir von einer Stunde die Rede? Ja? In Vers 8 haben wir einen Tag gehabt und hier haben wir eine Stunde gehabt. Ja? Und das gleiche haben wir nochmal in Vers 17, da sind das jetzt auf einmal die Kaufleute, die jetzt hier davon sprechen. Denn in einer Stunde, wir lesen 16 noch mit dabei, weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und mit Purpur und Scharlach und geschmückt war mit goldenen Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und dann haben wir noch einen vierten Text, also zuerst waren es die Könige, dann waren es die Kaufleute und jetzt sind das die Schiffsherren und die Steuerleute und die Seefahrer. In Vers 19, und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, die große Stadt, von der ihren Überfluss reich geworden sind, alle, die Schiffe und auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Also wir haben dreimal eine Stunde und einmal einen Tag beschrieben. Und das würde jetzt widersprechen, wenn das jetzt wörtlich wäre oder wenn es symbolisch wäre. Ja? Eine Stunde wären 15 Tage und es ist immer das Gleiche beschrieben, nur von verschiedenen Perspektiven aus. Einmal sind es die Könige, einmal sind es die Kaufleute und einmal sind es die Schiffsleute, die jetzt hier das Gericht über Babylon beklagen, den Untergang Babylons beklagen. Ja? Aber ich denke, es ist so gemeint, dass es einfach heißt, in einem Moment, ja, in einem, wo sie es, ja, überraschend kommt das für sie. Ja? Ich denke, da könnten wir zum Beispiel einen Text in 1. Thessalonicher 5 mal lesen. 1. Thessalonicher 5. Ja. 1. Thessalonicher 5, Verse 1 bis 3. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, wenn es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Und dieses Verderben, was sie überfallen wird, wie eine schwangere Frau, das sind die Plagen. Ja. Und das wird sie schnell überfallen, plötzlich, in einem Moment. Ja. Und deswegen wird es auch der Tag des Herrn genannt. Vers 2, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie die Dieb in der Nacht. Es ist der Tag der Wiederkunft. Und das ist ja auch nicht ein 24-Stunden-Tag gemeint, der Tag des Herrn. Und ist auch nicht gemeint, eine symbolische Zeit. Also Jesu Wiederkunft wird nicht ein Jahr lang dauern. Ja? Also von daher ist der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichts, der Tag der Abrechnung, der Tag des... Ja, also und das Wort Tag ist hier nicht als Zeitspanne gemeint, sondern das ist der Moment der Abrechnung, der Tag der Abrechnung.
Ich gehe mal in diesem Zusammenhang gehe ich mal davon aus, dass dieser Tag des Herrn, also der Tag ist, der wie ein Ofen brennt, genau. Der Tag des Gerichts ist.
Richtig,
also
der Tag des Gerichts.
Genau. Bei Gott ist ein Tag 1000 Jahre. Ja. Das dieser letzte Tag ist, wo Wiederkunft ist, Gericht ist und Feuer ist. Also das ist der Tag des Herrn ist. Er kommt, also ist die Wiederkunft. Es wird Gericht gehalten und es wird Gericht, also wie sagt man, die Strafe vollstreckt.
Ja, wir wissen, der Tag des Gerichtes, wir wissen, dass das Gericht, wenn man es jetzt genau sich anschaut, es genau beleuchtet, es hat 1844 angefangen und dauert schon bis jetzt, da sind wir schon bei 100...
Das Untersuchungsgericht.
Ja, Untersuchungsgericht, da sind wir schon bei 170 Jahren, ja, plus. Und dann kommen noch die 1000 Jahre im Himmel noch dazu, sind wir schon bei 1170 Jahre, ja. Ja,
wobei das ein anderes Gericht ist, ne?
Also, aber es ist alles Gericht.
Genau, es sind zwei Gerichte.
Es ist alles Gerichtshandeln, ja. Mhm. Und am Ende ist noch der feurige Fuhl, der noch hinten dran kommt. Also von daher ist der Tag des Gerichts ist jetzt nicht, das Wort Tag ist jetzt nicht eine als Zeitspanne gemeint, sondern als ein Moment des Gerichtes. Das ist die Zeit, wo Gericht gehalten wird. Die Zeit des Gerichtes. Ja. Deswegen ist auch erste Engelsbotschaft, wenn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, ist auch die Stunde des Gerichts, heißt auch nicht, es war nur eine Stunde, also war nicht nur 15 Tage das Gericht im Himmel. Ja. Sondern die Stunde des Gerichts, das heißt, wo das Gericht begonnen hat, einfach die Zeit des Gerichts hat begonnen. Das ist damit gemeint. Ja. Mhm.
Dann würde das hier in dem Fall in Offenbarung 18,8 sozusagen, also du würdest sagen, das ist eine... Zeitraum, also jetzt beginnt es, also dreimal wird eine Stunde erwähnt, einmal wird ein Tag erwähnt.
Und wie lang dieser Zeit ist, denn Offenbarung 18 ist ja der Untergang Babylons und das ist ja ganz klar die siebte Plage. Ja, die siebte Plage ist ja Babylons Untergang beschrieben. Ne? Und das wird hier einfach nur weiter ausgeführt, wie dieser Untergang Babylons aussieht. Und von daher, und das ist nicht nur ein Tag.
Vielleicht um auf die Frage, irgendwie hat die Frage hier zwei Aspekte. Also hier ist bei die fallen die sieben Plagen auf einen Tag oder ist der Tag eine prophetische Zeit? Und dann wird halt Offenbarung 18,8 genommen, als der Tag, in dem Babylon gerichtet wird. Vielleicht kann man sagen, fallen die sieben Plagen auf einen Tag? Ich habe ein Zitat von Ellen White aus Early Writings. Da schreibt sie auf Seite 282. Ich sah die führenden Männer der Erde miteinander beraten, während Satan mit seinen Engeln geschäftigt um sie herum war. Ich sah ein Schreiben, von dem Abschriften in viele Teile des Landes verteilt wurden. Es erteilte dem Volk die Freiheit, die Gläubigen nach einer bestimmten Frist umzubringen. Sollten diese nicht ihren seltsamen Glauben widerrufen, den Sabbat aufgeben und den ersten Tag der Woche feiern. Also hier schreibt sie davon, dass in dieser Zeit irgendwie so ein Schreiben versendet wird, das den Menschen erlaubt, die Gläubigen an einem Tag umzubringen. Also in einer bestimmten, da kommt so eine Frist. Ja. Und dann sollen sie umgebracht werden. Und es wäre natürlich seltsam, wenn diese Frist 10 Minuten wäre.
Richtig.
Also man muss schon davon ausgehen, dass hier ein paar Tage sind.
Ja.
Und deswegen können wir, glaube ich, sagen, die sieben Plagen fallen nicht auf einen Tag.
Ganz genau.
Offenbarung 18,8 ist dann wahrscheinlich so gemeint, wie du sagst. Also das ist, hier wird einfach ein Zeitraum angedeutet.
Genau, richtig. Ja. Wie lange dieser Zeitraum ist, können wir aus dem prophetischen Text jetzt nicht erkennen. Ja. Mhm.
Sonst müsste man annehmen, dass es ein Tag und 3 Monate wären. Oder ein Jahr und 3 Monate. Das wären dann 15 Monate und das wäre komisch.
Ja, ja. Aber von daher ist, wie gesagt, das Wort Tag nicht als Zeitelement hier gemeint. Ja? Also es ist weder wörtlich, wäre es nur ein Tag, auch nicht symbolisch, dann wäre es ein Jahr, sondern es ist hier gemeint, es ist die Stunde. Also es ist die Zeit gekommen, das Gericht zu halten.
Ja, ich glaube, das lassen wir so stehen, oder?
Ja, ja.
Dann, wir bleiben gleich in Offenbarung. Kommt gleich die nächste Frage. Hier werden wir gefragt, die habe ich schon oft gehört. In Offenbarung 17, Vers 8 spricht die Bibel über diejenigen, deren Namen von Anfang an im Buch des Lebens geschrieben stehen, von denen, die nicht darin stehen und verloren gehen. Bedeutet das, und denen, die nicht daran stehen und verloren gehen, bedeutet das, dass die Namen der Geretteten bereits von Anfang der Erdgeschichte bekannt sind, obwohl sie doch gar nicht gelebt haben und sich für oder gegen Gott entscheiden konnten? Lesen wir das mal, ja? Offenbarung 17, Vers 8. Offenbarung 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist.
Ja. Okay. Wird ja übersetzt und werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an. Genau. Das ist ähnlich ausgedrückt.
Also es wirkt hier so, also das ist, glaube ich, die Assoziation, die hier mitklingt. Wenn von Anfang an schon alles festgeschrieben steht, wenn das Buch des Lebens schon geschrieben ist und Gott hat es da in der Hand, dann ist es doch ganz egal, wie wir leben, was wir machen. Ist ja, unser Schicksal ist eh bestimmt und wir kommen gar nicht drum rum. Entweder unser Name ist im Buch des Lebens oder er ist nicht da drin.
Ja. Das heißt, dann wäre das Vorherbestimmung.
Ja, Prädestination.
Prädestination, ja. Ich habe schon öfter mal mit Leuten gesprochen, auch über diese Texte, auch genau diesen Text, oder auch Offenbarung 20 haben wir einen ähnlichen Text, die dann gesagt haben, ja, das ist eine Vorherbestimmung. Ja. Ja. Und sie haben so argumentiert, dass sie gesagt haben, naja, Gott weiß schon, wer gerettet wird, also kann er schon reinschreiben, weil er schon weiß, was kommen wird. Obwohl sie haben das dann nicht so ganz als Vorherbestimmung gesehen, weil sie gesagt haben, naja, okay, wenn Gott das schon weiß und da reinschreibt, dann können sich die Menschen trotzdem noch frei entscheiden. Aber das klingt nicht so ganz logisch. Ja? Weil im Endeffekt, der müsste ja gar nicht mehr verkündigen, weil das sowieso schon bei Gott feststeht, wer gerettet wird, wenn nicht gerettet wird. Ja? Wäre die Freiheit des Menschen eigentlich gar nicht mehr da.
Dann müsste man sich vielleicht mal fragen, was ist das Buch des Lebens eigentlich? Also, wenn es heißt, von Grundlegung der Welt an sind die Namen da geschrieben, was ist dieses Buch des Lebens? Hat Gott da wirklich schon ein Buch liegen, wo alle Namen schon drinstehen? Und ich habe dabei Ellen White ein Zitat gefunden, in Patriarchen und Propheten auf Seite 300. Da heißt es, das Buch des Lebens enthält alle Namen derer, die je in Gottes Dienst gestanden haben. Gaben sie ihn aber auf und wurden durch verstocktes Beharren in Schuld schließlich dem Einfluss des Heiligen Geistes gegenüber unzugänglich, werden sie beim jüngsten Gericht aus dem Lebensbuch getilgt und der Vernichtung anheimgegeben. Also hier ist es, jeder da eingetragen wird oder jeder Name von dem Menschen, der jemals in Gottes Dienst gestanden hat, ist da drin.
Genau. Interessant, dass sie hier nicht sagt, dass die Namen schon drin standen, bevor die überhaupt geboren wurden. Sondern sie sagt nur, die stehen drin. Ne? Mhm. Aber sie werden getilgt, sagt sie, wenn jemand nicht im Glauben treu geblieben ist bis zum Ende, dann wird im Gericht sein Name wieder getilgt. Es gibt noch ein zweites Zitat aus dem Großen Kampf, Seite 482, da sagt sie, finden sich bei manchen Namen Sünden in den Büchern verzeichnet, die nicht bereut und vergeben sind, so werden ihre Namen aus dem Buch des Lebens entfernt und das Verzeichnis ihrer guten Taten aus dem Gedächtnisbuch Gottes getilgt. Ja. Das heißt, aber wir könnten da mal Offenbarung 20 lesen, da werden diese Bücher ja erwähnt. Offenbarung 20, da haben wir das Gericht in den 1000 Jahren beschrieben, Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das heißt, hier sehen wir diese Bücher und da steht eben drin, nach ihren Werken. Da stehen also alle unsere Dinge, die wir getan haben und alle Einzelheiten unseres Lebens stehen da drin, die guten und die schlechten Sachen. Und das Buch des Lebens, das ist eben das Buch, wo nur die Namen derer drin stehen, die gerettet werden. Ja, sozusagen als eine Art Gemeindeliste des Himmels. Ne?
Genau, das Einwohnerverzeichnis von Jerusalem.
Genau, richtig, richtig. Ja, ja. Auf jeden Fall, dann sehen wir in Vers 15, wenn das Gericht jetzt vorbei ist, auf Offenbarung 20, 15, wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in der feurigen Fuhe. Das heißt also, an anderen Worten, wenn im Gericht die gestrichen werden, wer da nicht mehr drinsteht hinterher, der kommt in den Folgen vor. Und natürlich auch diejenigen, die gar nicht erst drin standen. Also wenn jemand sich nie bekehrt in seinem Leben, dann wird er auch niemals reingeschrieben. Ja? Also aber entweder die gestrichen wurden oder die niedrig gestanden haben, die kommen in der vorherigen Folie.
Da hat auch Christus mal zu seinen Jüngern gesagt, erinnerst du dich, diese 70 Jünger, als sie zurückkamen, voller Freude und sagten, sogar die Geister sind uns untertan.
Genau.
Und Christus sagt, freut euch nicht darüber, dass die Geister euch untertan sind, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Ganz genau.
Also sie waren im Dienst für Christus, ihre Namen wurden in den Himmel geschrieben. Mhm. Und es ist auch schön, dass genau an dieser Stelle heißt es, und Christus, er jauchzte oder er frohlockte im Geist.
Genau, richtig, richtig, genau. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Ausgangstext, Offenbarung 17, 8. Mhm. Wenn das so wäre, dann gäbe es eine Prädestination, wenn schon die Namen schon vor Schöpfung dieser Welt schon im Buch des Lebens drin stehen würden. Und das kann nicht sein. Warum? Weil das oberste Prinzip Gottes ist Liebe. Alles, was Gott macht, macht er aus Liebe. Und deswegen, die Liebe ist das alles vorherrschende Prinzip. Und deswegen, weil Gott Liebe ist, ist sein oberstes Prinzip durch seine Liebe die Freiheit. Gott lässt jedem Wesen, jedem Menschen Freiheit. Jeder kann sich selbst entscheiden. Und deswegen ist diese freie Entscheidung des Menschen das Wichtigste. Deswegen lässt Gott auch jedem Menschen diese Freiheit. Und Satan versucht Gott immer wieder anzuklagen und sagt, guck, du lässt den Menschen gar keine Freiheit, mit dem Heiligen Geist wirkst du da. Und dann kann Gott immer sagen, nein, ich bin gebeten worden. Guck, der Mensch hat es gewollt, der hat mich gefragt. Ja. Deswegen sind Gebete so wichtig, weil durch unsere Gebete Gott die Möglichkeit bekommt, zu handeln. Mhm. Aber diese Freiheit wäre nicht mehr da, wenn Gott schon vorher festlegen würde, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Denn es wäre eine Festlegung. Mhm. Natürlich, Gott weiß im Voraus, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird.
Das ist die interessante Sache.
Aber er legt es nicht fest, also er bestimmt es nicht, wer gerettet wird, wer nicht gerettet wird.
Also das Buch wird geschrieben, sodass die Engel verstehen können, der hat eine Entscheidung getroffen, also da auf der Erde wurde eine Entscheidung getroffen, sein Name wird ins Buch geschrieben. Sollte sich herausstellen, wenn im Gericht alles offengelegt wird und das Herz gar nicht wirklich bekehrt ist, dann wird der Name im Gericht vor allen wieder rausgestrichen.
Ja, genau.
Gott selber, er sagt, er kennt das Ende schon vom Anfang. Er selber weiß natürlich viel mehr als die Engel, also er ist nicht in die Zeit gebunden. Er kann die Zukunft lesen wie ein Geschichtsbuch.
Genau.
Also Gott könnte ja einfach sagen, ich weiß eh, wer gerettet wird.
Richtig.
Aber das macht er nicht, weil sonst würde der ganze Plan des ganzen Gerichts, der ganzen Erlösung kaputt gehen.
Ja, richtig. Das Gericht ist ja für die himmlischen Bewohner, für die Engel, für die Menschen da, dass wir das erkennen. Gott könnte eine Sekunde Gericht halten, kein Problem.
Ja, Gott bräuchte dieses Gericht nicht. Genau. Er weiß eh, was ist richtig, was ist falsch. Ja.
Aber er macht das für unseretwegen, damit wir die Erkenntnis darüber bekommen. Und von daher ist es ganz richtig, wenn ein Mensch sich bekehrt, wird sein Name reingeschrieben. Und erst im Gericht wird dann geschaut, ist er treu geblieben? Oder ist er wieder abgefallen vom Glauben? Ja? Wird er gestrichen oder bleibt drin stehen? Ne? Was ist jetzt mit dem Text hier? Ich denke, dieses vom Anbeginn der Welt an bezieht sich nicht auf das Reinschreiben, sondern auf das Buch. Nämlich das Buch des Lebens gibt es von Anbeginn der Welt an.
Mhm.
Also, ja? Also von daher ist dieser Zusatz vom Anbeginn der Welt an nicht bezogen auf das Reinschreiben der Namen, sondern auf das Buch des Lebens, auf die Existenz des Buches des Lebens.
Mhm. Das heißt, in diesem Buch stehen auch die Leute, zum Beispiel, die vor der Sintflut gelebt haben, die stehen da auch drin, verzeichnet, gleiches Buch.
Der erste, der reingeschrieben wurde, war Adam. Mhm. Adam und Eva waren die ersten beiden. Ja? Also von daher, schon von Anbeginn ist das Buch im Himmel, liegt es da, ja? Und dann kam es in Funktion. Ne? Und das ist damit gemeint. Ne?
Mhm.
Richtig. Und deswegen diese freie Entscheidung, die ist so wichtig, das ja. Es ist so, auch wenn Gott es etwas voraus weiß, bestimmt er es nicht voraus. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Wenn Gott uns jetzt sagen würde, was wir tun werden in Zukunft, dann würde er uns keine Wahl lassen. Wenn Gott jetzt sagt, morgen wirst du um 10 Uhr Zeitung lesen, ja, dann wirst du morgen um 10 Uhr Zeitung lesen. Kannst machen, was du willst, weil Gott schon weiß, dass du es machen wirst. Weil Gott die Zukunft schon kennt, schon in der Zukunft schon lebt.
Mhm.
Aber dann würde er uns fremdbestimmen. Dann hätten wir keine Wahl. Auch wenn wir theoretisch die Wahl hätten, aber wir haben es nicht, weil Gott das schon weiß. Mhm. Oder gesagt hat, besser gesagt. Aber das heißt, in dem Moment, wenn Gott es etwas nur weiß, es uns aber nicht sagt, haben wir die freie Wahl.
Mhm.
Weil wir es nicht wissen. Aber in dem Moment, wo Gott uns etwas sagen würde, das und das machst du morgen, dann wäre die freie Wahl nicht mehr da für uns. Dann wäre sie weg. Also deswegen, wenn Gott in das Buch schon reinschreiben würde, dann wäre es keine freie Wahl mehr. Aber weil es nicht reinschreibt und dem Menschen die freie Wahl lässt, kann der Mensch selbst entscheiden und dann wird er es reingeschrieben, dann tut ein Engel seinen Namen reinschreiben, das Buch des Lebens, wenn er sich bekehrt.
Mhm. Also genau, ich könnte sagen, ich weiß, dass morgen Freitag ist, aber ich bestimme nicht, dass morgen Freitag
genau,
ist.
Genau, richtig.
Das ist nicht, aber
ganz genau. Genau. Richtig, das ist ein Unterschied.
Genau. Ja, ja. Okay, haben wir, glaube ich. Achso, vielleicht noch, das ist, glaube ich, so eine wichtige Sache. Also bei der Frage, wenn wir um dieses Buch des Lebens hier sprechen, wenn wir darüber sprechen. Manchmal gehen Menschen davon aus, da ist am Anfang schon alles drin geschrieben. Und das haben wir gerade gesagt, das ist nicht so. Also diese Seiten werden gefüllt. Und wichtig ist auch, es gibt auch diese Idee, wenn du da einmal drin stehst, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Also einmal gerettet, immer gerettet.
Ja.
Also die Namen können, richtig, wie wir gelesen haben, im Gericht auch wieder rausgestrichen, ja, werden.
Genau. Richtig.
Also man wird eingetragen und dann wird im Gericht geprüft.
Richtig.
Und das ist vielleicht wichtig, dass, wenn man das weiß, dann kriegt man das, glaube ich, ja, leicht zusammen.
Dass man rausgestrichen werden kann, schreibt nicht nur Ellen White, was wir im Zitat gelesen haben, sondern es gibt auch einen Bibeltext darüber. Nämlich in 2. Mose 33.
Ah, wo Mose das von sich selbst...
Ganz hat. Genau, richtig. Wo Mose das anbietet. Ne?
Darauf bin ich gar nicht...
Ja. Wo Mose das dem Gott anbietet, als das Volk abgefallen ist. Da hat Gott gesagt, er will das ganze Volk vernichten und Mose zu einem neuen Volk machen. Das war für Mose durchaus ein attraktives Angebot.
Mhm.
Aber dann sagt Mose, Vers 32, Kapitel 32, Vers 32.
32, 33?
Genau. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, also jetzt spricht Mose zu Gott, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Dann ist das Buch des Lebens gemeint. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Ja. Das heißt also, es ist möglich, wieder gestrichen zu werden.
Mhm.
Ja, natürlich nicht bei jeder Sünde, die wir tun, werden wir gestrichen. Aber wenn jemand sündigt, also sozusagen in der Sünde bleibt, an der Sünde festhält, ja, im Zustand der Sünde bleibt, und der wird am Ende auch dann wieder gestrichen werden.
Mhm.
Das heißt also, es geht auch hier wieder, dass wir drinstehen, aber dass wir auch wieder gestrichen werden können.
Mhm. Obwohl das Volk Israel nicht Gottes Volk ist, für ihn im Dienst waren, ihre Namen im Buch geschrieben stehen, sagt Gott, wenn sie sündigen, streiche ich sie wieder raus.
Genau.
Mhm. Genau. Wichtiger Punkt. Danke. Nächste Frage.
Ja.
Gibt es Bestätigung oder Beweise dafür, dass auf der Erde einmal Riesen gelebt haben? Von den Dinosauriern gibt es ja auch Knochenfunde. Da gibt es ja auch Knochenfunde, so müssen wir betonen. Tja, haben wir Beweise, dass einmal Riesen auf der Erde lebten?
Ja.
Also mindestens aus der Bibel wissen wir es.
Ja, genau, richtig. Aber ich denke, die Frage ist so, gibt es auch außerhalb der Bibel
genau so.
Beweise, die Bibel bestätigen an der Stelle?
Ne? In den Naturwissenschaften wahrscheinlich oder historischen, richtig, Wissenschaften.
Genau.
Also ich weiß zum Beispiel, dass in dem Creation Museum in Texas, in Glen Rose, da sieht man einen großen menschlichen Oberschenkelknochen. Und der ist viel, viel zu groß für einen heute lebenden Menschen. Und dahinter ist mal so ein Mensch gemalt, wie groß er dann ist. Und dann sieht man so 3-4 Meter großer Mensch. Dann habe ich von Berichten gehört, dass sie in Indien Skelette ausgegraben haben, wovon ich auch ein paar Fotos gesehen habe, aber ich nicht weiß, ob die echt sind. Das ist aber die Frage, ist das nun ein Fake oder ist das echt?
Mhm.
Also es gibt viele Menschen, die davon berichten, dass sie die gefunden haben, also riesengroße Skelette, die sie ausgegraben haben. Bekannt im Museum ist mir nur eins, also das in Glen Rose. Ich weiß gar nicht, was mit den anderen Skeletten passiert ist und ich weiß auch nicht, welche echt sind.
Mhm.
Von den historischen Wissenschaften muss man auch sagen, man weiß aus der Geschichte, aus der Historie, dass viele alte Völker Berichte haben von Riesen. Ich weiß zum Beispiel von Kanaan und so, kennen wir natürlich aus der Bibel, aber auch außerhalb der Bibel, zum Beispiel die nordamerikanischen alten Indianerstämme, die berichten davon, dass sie Kämpfe hatten gegen Riesen.
Mhm.
Wobei ich nicht weiß, ob sie die Größen sagen, also wie groß die wirklich waren.
Ja, ja. Ich meine, in der Bibel haben wir ja auch Angaben, zu verschiedenen Zeiten gab es diese Riesen. Ja? Also ich denke, die größten Menschen gab es vor der Sintflut, weil da auch die ganzen Lebensumstände anders waren. Die Menschen wurden viel älter und auch viel größer. Aber wir haben auch nach der Sintflut noch einige Riesen beschrieben. Ja?
Mhm.
Der David Goliath war ein Riese, ja. Der wird auch über 3,50 Meter beschrieben, ungefähr so, ja, um 3,50 Meter rum.
Mhm.
Dann haben wir den König von Og, ja, wir haben auch die Riesen.
König Og von Bashan.
Genau, richtig. Und da haben wir die Enaks-Söhne, ja. Also wir haben mehrere Riesen erwähnt.
Enakita, Rephaidita.
Genau.
Es gibt noch einen dritten Stamm irgendwie. Gilgasita, glaube ich, ne? Ich glaube, es sind die drei Riesenstämme.
Kann sein, ja. Auf jeden Fall, die werden nach der Sintflut erwähnt. Ja? Mhm. Und ich denke, von vor der Sintflut, da ist es fraglich, ob wir da irgendwelche Hinweise auf die Größe der Menschen haben. Also jetzt von reinen Funden oder Archäologie oder etwas. Aber ich denke, Riesen nach der Sintflut, die hat man ganz sicherlich gefunden. Ja? Also wie auch die gesagt hat, da gibt es Hinweise darauf, sowohl in den Funden als auch in den Berichten der Völker, dass es das gab. Ja.
Ich glaube auch vorsintflutlich ist deshalb also schwierig, also ich vermute mal, normalerweise graben wir, wenn wir archäologisch suchen oder paläontologisch, wir graben diese Schichten auf, diese Sedimentschichten und suchen da drin, was wir finden. Und da finden wir natürlich riesige Dinosaurier-Skelette, verschiedene Tiere, die da drin sind, die erhalten sind, versteinert heute. Aber wenn wir sagen, wir möchten vorsintflutlich suchen, müssten wir unter diesen Schichten suchen. Denn das sind ja Sedimentablagerungen, also Schichtablagerungen.
Richtig.
Das heißt, wir müssten eigentlich ins Präkambrium gehen, also unter die Kambriumschicht. Da ist dann sozusagen die alte Oberfläche der Erde. Und da müsste man ja vielleicht nach dem Friedhof gucken, ob die Leute damals die Leute mumifiziert haben, wer weiß. Da müsste man dann irgendwelche Artefakte oder sogar Skelette, menschliche Überreste finden.
Ja, ja, ja.
Das, mir ist gar keine Ausgrabung bekannt, die ins Präkambrium geht. Also ich weiß, viele suchen in den Kreideschichten, also das ist ganz oben. Dass da unten irgendjemand gräbt. Weiß ich nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass die großen Städte, die es damals gab, vor der Flut, dass die...
Ja, ich glaube, dass Gott da bewusst nichts hat übrig gelassen. Ja? Denn ich denke, die hatten schon eine hohe Technik und auch schon einen hohen Wissensstand. Und ich denke, vieles von dem, was wir an Öl und an Erdgas und an Kohle haben, ist von den Wäldern und auch teilweise von Lebewesen von vor der Sintflut, ja, die dann zum Kohle und Gas und Öl geworden sind dann, ne? Durch den Druck und durch die Umstände, die dann da waren. Ja.
Es gibt tatsächlich so ein Zitat von Ellen White, wo sie schreibt, dass als die Arche landete auf dem Araratgebirge, hat Gott einen Wind kommen lassen, um die Erde zu trocknen. Das lesen wir in der Bibel. Ja. Und dann schreibt sie in dem Zusammenhang, dass der Wind auch dafür getan, also Gott hat die ganze Erdoberfläche umgekrempelt. Und hat sogar also sie gereinigt, weil überall irgendwie verwesende Lebewesen getrieben sind. Die hat er weggeschoben durch die Winde und hat dann aber Berge über sie gewälzt.
Ja.
Und da schreibt sie dann, dass diese ganzen Dinge, die Menschen früher hatten, die vielen Götzen, das viele Gold, Silber, die Juwelen, alles, was sie angebetet hatten, dass das heute unter den Bergen verschüttet ist. Aber sie sagt auch, dass man sie da finden kann.
Ja, ja, ja.
Also sie sind nicht irgendwie aus der Welt genommen, sie sind nur vergraben.
Ja, 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 ja. Genau. Ja, aber deswegen, es gibt Hinweise, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ne, an einigen Knochenfunden. Aber es ist natürlich nicht viel. Ne? Deswegen, wenn es tatsächlich, wenn man Funde von vor der Sintflut haben könnte oder von den Menschen, die bei der Sintflut gestorben sind, ja, dann müsste man ja ein paar Tausend, ein paar Millionen finden. Ne? Aber ich denke, da hat Gott nicht zugelassen, dass die überlebt haben. Ja.
Ja, überdauert haben.
Überdauert haben.
Genau,
ja. Überdauert haben. Ja.
Genau, ich meine, das sind Kilometer Erde oben drauf.
Ja, richtig, natürlich.
Schwer die zu finden, wobei ich auch glaube, dass die meisten Dinge gar nicht da sind, wo wir heute Landmassen haben, sondern viele auch unter dem Meer sind. Da sind die Sedimentschichten laufen darunter.
Richtig.
Ich glaube, die Erde wurde einmal gekippt.
Ja, genau, richtig. Es wurde ja. Nach der Sintflut gab es dann noch mal eine Zeit, wo die Erde sich gespalten hat und wo nochmal die Erdoberfläche sich sehr verändert hat.
Mhm.
Und da hat Gott sicherlich noch mal einiges von den Erdplatten so zusammengeschoben und auch noch verändert und da ist doch noch einiges passiert dann. Ja.
Genau, also ich hoffe, dass wir eines Tages was finden. Ich meine, man kann ganz leicht, wenn ich bei Google einfach irgendwie Nephilim oder so eingebe, also die alten großen Völker, dann sieht man überraschend viele Fotos sozusagen von riesigen Skeletten.
Ja, ja.
Aber ich kann nicht verifizieren, sind die echt oder sind die falsch, Fotos.
Ja, ja.
Es gibt mit Sicherheit auch Fälschungen dazwischen, vielleicht auch ein paar richtige.
Mhm.
Aber ich müsste selber eins sehen. Ich müsste selber so eine Ausgrabung dabei sein und so ein Skelett sehen. Und dann würde ich sagen, da haben wir definitiv eins gefunden.
Ja, ja, richtig.
Ja. Vielleicht hat man nochmal die Chance, sowas mal zu sehen.
Ja.
Müssen wir leider so ein bisschen, also wir können hier keine Beweise zeigen dafür. Wir wissen aus der Bibel und aus den geschichtlichen Texten, dass es diese Riesen gegeben hat. Aber ich selber habe noch kein Live gesehen, sozusagen kein Fund.
Ja.
Unsere Zeit rennt, aber wir bleiben gleich mal ein bisschen bei der alten Geschichte. Die nächste Frage heißt, wo in der Bibel steht, dass Adam 900 Jahre alt wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Nirgendwo steht das.
Das steht
nirgendwo. Denn er wurde auch nicht genau 900. Ja. Ja? Aber er wurde über 900. Wahrscheinlich ist die Frage so gemeint, dass er über 900 Jahre alt wurde.
Ja? Wahrscheinlich.
Denke ich mal.
Gibt es da eine Stelle? Also können wir das beweisen?
Genau. Und zwar, wir haben eine Genealogie, also Geschlechtsregister im Alten Testament, ganz vorne, 1. Mose, Kapitel 5. Da ist aufgeschrieben, wie alt die Menschen damals wurden und wie das alles denn aussah. Da haben wir die Geschlechtsregister von Adam bis Noah. Und übrigens aus diesen Zahlen kann man auch denn sich alles genau aufschreiben, auch wie lang die Zeit war von Adam bis zur Sintflut. Das ist alles, also das ist relativ einfach, diese erste Zeit. Mhm. Ja. Nachher wird es schwieriger, wenn man in die Zeit von Abraham kommt, da wird es sehr viel schwieriger, die Genealogie durchzuführen, auch mit den Zahlenangaben, aber das ist relativ einfach hier.
Ich glaube, Adam bis Sintflut waren 1656.
Ganz genau,
richtig. Ich habe das selber mal aufgezeigt, das ist ganz spannend.
Richtig, das ist spannend, genau. Ja, und zwar ist das in Kapitel 5, 1. Mose Kapitel 5, und da steht hier in Vers 3, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich, und nach seinem Bilde nannte ihn Seth. Er lebte dann nach 800 Jahren und zeugte Söhne und Töchter. So, dann jetzt, sein ganzes Alter ward 930 Jahre und starb. Mhm. Also hier steht übrigens auch ganz klar, dass Adam nicht nur Kain und Abel und Seth als Söhne bekommen hat, sondern auch viele Söhne und Töchter. Ja? Sonst hätten die ja keine Frauen zum Heiraten gehabt, ja? wenn Adam und Eva keine Töchter gehabt hätten. Ne?
Genau, Kain hatte jemand geheiratet, das wissen wir.
Richtig, also seine Frau von Kain, das war natürlich seine Schwester. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall, hier steht ganz klar, Vers 5, dass er 39 Jahre alt geworden ist und dann gestorben ist. Ja? Mhm.
Ist übrigens nicht so die Ausnahme damals vor der Flut. Ne?
Ja, genau. Und zwar das Alter war generell zwischen 900 und ungefähr zwischen 900 und 1000 Jahre war so das maximale Lebensalter der Menschen. Vor allen Dingen von den Gläubigen. Hier sind nur die Gläubigen aufgeführt. Mhm. Ne? Wie alt die Ungläubigen geworden sind, steht nirgendwo. Aber es muss wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Dimension gewesen sein.
Genau, es wurden, glaube ich, alle, bis auf einer, glaube ich, stimmt das, über 900 Jahre
alt. Ja, genau, richtig. Man kann hier mal durchgehen. Also Adam wurde 930, dann haben wir den Seth, der wurde, Vers 8, 912 Jahre.
Ja, zwei.
Dann haben wir den Enosh, der wurde 905 Jahre. Dann haben wir den Kenan, Vers 14, der wurde 910 Jahre. Dann haben wir den Mahalalel, Vers 17, der wurde 895 Jahre. Dann haben wir den Jered, Vers 20, der wurde 962 Jahre, das war der zweitälteste. Dann haben wir den Henoch, der wurde nur 300 Jahre, weil er dann entrückt wurde.
Gut, der wurde noch älter, aber
Der lebt jetzt noch. Er hat jetzt schon irgendwas mit 4000 oder 5000 Jahren. Jetzt schon. Mhm. Ja. Und 365 wurde der. Ja. Dann haben wir den Methuselah, das ist übrigens der älteste. Vers 27, der wurde 969 Jahre. Dann haben wir den Lamech, der wurde...
Der wurde nur
777
Vers 31.
Vers 31, weil nämlich dann schon die Flut kam. Mhm. Ja, Methuselah, der lebte bis zur Sintflut. Und da sein Sohn ja 187 Jahre später geboren wurde, ist es klar, dass der auch, wenn der bis zur Sintflut lebte, auch entsprechend 187 Jahre jünger war bei der Flut, als er gestorben ist. Ja. Mhm. Übrigens, Methuselah ist nicht durch die Flut gestorben. Der war gläubig. Der ist direkt vor der Flut gestorben. Hat Gott die Hand nicht zur Ruhe gelegt, hat ihn sterben lassen.
Das ist interessant, dass der Name Methuselah auch ausdrückt, wenn er stirbt, passiert es.
Ganz genau.
Richtig. Und sein Vater war Henoch, er war ein Prophet.
Ja.
Er hat seinen Sohn Methuselah genannt. Also,
richtig.
Und man merkt, wenn er stirbt, kommt das Gericht.
Ganz genau.
Und gleichzeitig sieht man darin, das finde ich so faszinierend, dass Gott hat den am längsten leben lassen.
Ja.
Gott hat gewartet mit dem Gericht und
gewartet mit dem Gericht.
Obwohl die Menschen so schlecht waren.
Ja, genau.
Und erst mit 969 Jahren, also wirklich der älteste Mensch, den wir überhaupt kennen,
genau.
Dann starb er. Ja, vielleicht sei noch erwähnt, also hier sehen wir, um die Frage zu beantworten, dass die Menschen sehr alt waren, das weiß ich alles vor der Flut. Hier sehen wir die Lebensjahre und die waren ja exorbitant gegen unser heutiges Alter. Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Geschichte reinkommen, ich will mal kurz was zeigen. Da kann ich? Wir haben noch ein paar Minuten. Ich nutze mal, ja. In 1. Mose 11, da wird der Turmbau zu Babel beschrieben. Mhm. Und wenn wir jetzt hier sehen, in Vers, ab Vers 10, da wird er beschrieben, die Menschen, die gelebt haben.
Ja.
Also diese Geschichte von Sems war 100 Jahre alt, als er Arpakshad zeugte, 2 Jahre nach der Flut.
Ja.
Hier wissen wir, und dann steht hier in Vers, wie alt er wurde, hier erlebt, in Vers 11, danach lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Also wir wissen, Sem ist 600 Jahre alt geworden. Ja. Aber Sem ist eine Ausnahme, weil er lebte vor der Flut und nach der Flut.
Richtig.
Man kann ihn schlecht als Maßstab nehmen.
Genau.
Aber danach, die Leute, die danach lebten, also die Nachkommenschaft von Sem, finden wir dann hier zum Beispiel, der Arpachshad wurde, Vers 13, 403 Jahre alt. Dann kommt Schelach. Übrigens,
403 plus 35. Das heißt, er wurde 438.
Danke.
Er lebte noch 403.
Genau da danach. Lebt er noch 403, genau. Dankeschön. Und danach dieser kommt hier Schelach. Ja, auch diese 30.
Plus 433, genau.
403 sind 433, genau. Und da sehen wir diese Altersspanne. Also vor der Flut sind wir über 900.
Ja.
Direkt nach der Flut sind wir irgendwo was bei 400.
Richtig.
Auch Heber zum Beispiel, Vers 16 wurde genau. 430 Jahre alt, erlebte er noch, also 464 Jahre.
Genau, richtig. Also wir sind um die 450 immer rum so. Mhm.
Genau. Und jetzt
minus.
Im nächsten Vers hier, Vers 18, heißt es Peleg, ja. Der Sohn von ihm war 30 Jahre alt, als er den Reu zeugte. Und nach Peleg, den Reu gezeugt hat, lebte er noch 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Jetzt sehen wir wieder so einen Bruch. Und wenn wir dann so durchgehen, 207, 200 und so.
Ja, das heißt, wir sind von 950 ungefähr auf 450 runter.
Genau.
Und jetzt ungefähr auf 200.
Und dann nimmt es ab bis 100 oder so.
120
also geht dann so runter, ja. Genau, ungefähr so.
Abraham also, war noch bei 175 und dann ging es irgendwann auf 120 runter, ja.
Genau, und noch tiefer. Ne?
Und noch tiefer, ja, genau. Mhm.
Genau, also das war, also wir sehen so eine Brüche da drin. Das ist interessant, die zu sehen.
Ja.
Der erste, also von 900 auf 450, also die halbe Lebensspanne, brach ab zur Zeit der Sintflut.
Ja.
Das heißt, die Welt vorher muss extrem gut gewesen sein, gute Lebensbedingungen gehabt haben. Und die Menschen hatten viel Lebenskraft. Nach der Sintflut wurden die Leute 450, das war die Zeit von Pangea. Also ein großer Kontinent, die Arche landete.
Ja.
Die Völker fing jetzt an, sich zu sammeln, bauten den Turm. Und dann hat Gott die Sprachen verwirrt und die Völker zerteilt.
Ja.
Und wenn man jetzt guckt, welcher Zeitpunkt war, das war ungefähr die Zeit von Nimrod, wissen wir.
Ja.
Und die Zeit von Peleg.
Ja.
Und von Peleg wissen wir, das hast du vorhin schon mal erwähnt kurz.
Ja, ja, richtig.
1. Mose 10, Vers 25. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Hier sieht man, also ich gehe davon aus, das, was hier gemeint ist, ist die Teilung der Erdteile.
Ja,
denn wenn wir heute die Karten ansehen, die passen genau zusammen. Also wir können Afrika und Amerika und so zusammenschieben. Und ich glaube, zur Zeit von Noah, als die Erde auftauchte, war sie Pangea oder Gondwana oder wie die Wissenschaftler es heute nennen. Zur Zeit von Peleg wurde es zerrissen und man sieht plötzlich, die Lebenserwartung der Menschen geht drastisch runter.
Ja.
Was ist wohl passiert? Ich glaube, in dem Moment, wo die Kontinente zerrissen worden sind, ist natürlich die Erdkruste aufgerissen, die Vulkane speien natürlich Feuer, die Atmosphäre wird dunkel und wir haben eine kurze Eiszeit.
Ja.
Und das Leben danach war halt anders.
Ja.
Und so sieht man ganz deutlich diese großen naturwissenschaftlichen Ereignisse, auch in der Bibel.
Ja, und wir sehen ja auch schon bei der Schöpfung, dass es ja auch eine Wasserhülle über der Atmosphäre gab.
Das ist eine interessante Sache.
Denn das wird ganz klar beschrieben, dass Gott das die Atmosphäre teilte von dem Wasser über der Luft und von dem Wasser unter der Atmosphäre. Ja? Und dann steht bei der Sintflut, dass das Wasser herabkam auf diese Erde. Mhm. Ja? Von daher haben wir vor der Sintflut haben wir auch ein ganz anderes Klima hier gehabt. Ne? Es gab noch keinen Regen, es gab keinen Regenbogen. Und von daher, allein durch den Tau hat es ausgereicht. Und dadurch war ein gleichmäßiges Klima, was die Menschen halt viel älter und auch viel größer hat werden. Also auch die Tiere waren älter und größer geworden. Ne?
Wahrscheinlich war sogar der Luftdruck höher.
Ja.
Oder zumindest der Sauerstoffanteil höher. Eins von beiden.
Richtig,
die Bällen waren riesengroß.
Ja. Und dann hat sich nach der Sintflut schon mal das alles geändert, weil das Wasser runtergekommen ist. Ja. Und dann hat sich das, wie du auch schon gerade gesagt hast, bei der Zerteilung der Erde nochmal geändert.
Richtig.
Ja, ja. So können wir sehen, dass selbst Andeutungen in der Bibel wissenschaftlich sogar Sinn machen, wenn man das vergleicht mit den Zahlen und mit der Lebenserwartung werden. Ja.
Finde ich spannend, auf was mal alles kommt, wenn man nur guckt, wie alt Adam wurde.
Ja, richtig, genau. So ist das, genau. Ja, ja. Aber ich glaube, es gibt noch ein interessantes Zitat von Ellen White, wo sie einmal schreibt, es gab auch einen Grund, warum Gott die Lebenszeit der Menschen reduziert hat.
Mhm.
Gott hat ja eingegriffen. Es waren ja immer Eingriffe Gottes, wodurch das passiert ist. Und zwar, weil die Menschen vor der Sintflut sind so böse gewesen. Und wenn du 950 Jahre lebst, kannst du dir in deinem Leben viel Böses ausdenken. Die Menschen waren auch noch viel intelligenter als heute.
Mhm.
Und deswegen hat sich die Lebenszeit reduziert, dass die Menschen weniger Böses ersinnen und ausdenken und ausführen können und dadurch das Böse auch reduziert wird damit. Ne?
Mhm. Und sie leiden nicht so lange. Ne?
Richtig, genau. Das heißt, das ist eigentlich eine Gnade Gottes, dass wir kürzer leben, dass wir Menschen nicht so viel Böses machen.
Mhm. Wenn man sich vorstellt, ich weiß ja nicht, also wir haben ja nur so Ideen, was vor der Sintflut passiert war. Aber stell dir vor, da wird jemand für 700 Jahre ins Gefängnis gesperrt.
Ja.
Ich meine, das sind...
Also ja, es ist nicht nachvollziehbar. Nicht. Ja, wir können es nicht verstehen. Ja.
Also ist interessant, dass es Ellen White sagt, das war eine Gnade Gottes, dass er die Lebenszeit reduziert hat. Eine weitere Frage schaffen wir nicht mehr.
Ja.
Wir haben noch ein paar, aber ich lade dich einfach noch mal ein.
Gerne.
Also ja, ich hoffe, wir haben alles zumindest so einigermaßen beantworten können, was bis dahin kam. Wenn die Techniker daran denken, ich weiß nicht, ob sie daran denken, und sie unten noch mal einblenden, kurz, wo man das hinschreiben kann, die Fragen, dann traut euch, stellt uns gerne ein paar Fragen. Wir freuen uns darüber und wir wollen die gerne versuchen zu beantworten. Zumindest wollen wir drüber sprechen. Danke dir, Olaf,
dass
du wieder bei uns warst.
Hat mir Freude gemacht.
Ich gucke schon voraus auf die nächsten Sendungen, denn da ist noch einiges. Und euch natürlich auch. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, jawohl.